kiedy pierwsze filmy uderzyły mnie, zrobiły na mnie tak szalenie silne wrażenie, to myślę, że też dlatego, że były jak gdyby furtką do wolności. I oni, jak mówił mój ojciec, żyli po części w malignie. I tą wojnę, ten lwów, tą okupację, to wszystko spędzili w takich stanach depresyjno-euforycznych, przedziwnych. I kiedy więc powiedziano mi, że mogę zrobić pierwszy film, postanowiłem napisać film o tym.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Yannick Nolting.
Hallo.
Und wir müssen ganz tief rein in den Morast. Wir sprechen über die Filme von Andrzej Żuławski. Ich bin Christian Eichler. Hi. Der heißt nicht Andrzej Żuławski, wie ich das jahrelang dachte, kann ich jetzt schon mal sagen. Żuławski habe ich mir sagen lassen. Und das ist ein Filmemacher, über den ich schon lange mal reden wollte, schon ewig. Also ich habe so eine Liste, so eine geheime Liste, wo die ganzen Specials draufstehen, die wir mal machen könnten. So, die heißt einfach Bock, Doppelpunkt, da sind so ganz viele verschiedene Namen hier drin. Und Żuławski wirklich schon ewig. Also ich glaube, ich habe mal so die Hälfte von On the Silver Globe gesehen, immer von Possession gehört und dachte immer so, ah, total Lust drauf, aber irgendwie kam es nie dazu, wurde verschoben. Jetzt machen wir es endlich. Ich freue mich, dass ihr beide da auch Lust zu hattet, Yannick und Lukas. Yannick, kanntest du dich mit dem schon so ein bisschen aus? Weil ich habe so das Gefühl, man kennt den Namen auf jeden Fall. Und Leute, die sich mit Filmen beschäftigen, wissen auch von Possession. Aber die Filme zum Beispiel sind echt nicht gut verfügbar online. Oder also ich habe irgendwie so das Gefühl, es könnte noch mal so eine neue Entdeckung eigentlich von Żuławski geben, weil dann doch viele Leute, wenn ich auch so auf Letterboxd gucke, viele von diesen Filmen auch nicht gesehen haben. Wie war das bei dir?
Na, bei mir war es auch der ganz klassische Fall, dass ich eben Possession kannte. Ich kann gar nicht mehr genau rekonstruieren, wann ich den das erste Mal gesehen habe, aber das war schon viele Jahre her. Ich habe den auch jetzt, als der dann noch mal neu in die Kinos kam, es war quasi so, als hätte ich den zum ersten Mal noch mal gesehen. Also ich hatte da nicht mehr allzu viel Erinnerung. Das ist natürlich auch so ein typischer Film, dem so dieses Schocker- und Skandalfilm-Image immer anhaftete, dass er ja durchaus auch zu bedienen weiß, aber diese ganzen anderen Filme, ich hatte da auch nur so vage Vorstellungen von dieser Ästhetik, also auch so dieser Silver Globe-Film, da kannte ich auch so einige Ausschnitte und wusste ungefähr, wie der aussieht und wie dann auch mit dieser, ja, rasenden Kamera gespielt wird, was er ja immer wieder macht in seinen Filmen. Also das war mir schon ein Begriff, aber für mich war es dann jetzt auch die erste intensivere Begegnung, mich mal systematisch an die Filme ranzusetzen. Und ja, die Verfügbarkeit ist natürlich das Problem. Also man bekommt ja diese ersten Filme aus England auf Blu-ray, soweit ich weiß. Possession ist breit verfügbar und man kann ja nun gespannt sein, ob Dropout endlich diese Box veröffentlichen wird in diesem Jahr, die da schon seit Ewigkeiten angekündigt ist, wo ja dann die ersten drei Filme, also über die wir auch heute sprechen werden, die da enthalten sein sollen, soweit ich weiß.
Na, ich würde euch zustimmen, das ist für die Verhältnisse dieser Art von Specials schon eine eher randständige filmische Position. Jemand, der nach den 70ern total an Einfluss und Wahrnehmung auch verloren hat. Ich habe einen Artikel gefunden, da stand drin, After many years in near obscurity, Żuławski's oeuvre is slowly being rediscovered by new audiences who may be responding to his curiously moralistic or catholicistic brand of anarchy. Und der Text war von 2005, also das heißt, das ist ein Regisseur, der eigentlich permanent so im Wiederentdecktwerden begriffen ist. Ich habe das Gefühl, einzelne Filme sind tatsächlich Kultfilme geworden, weil sie stärker bestimmten Genres zugeordnet werden können, also zum Beispiel Possession und eben On the Silver Globe, der so als große Sci-Fi-Epos, glaube ich, immer wieder auch durch Einzelbilder einfach Leute anlockt und fasziniert, aber das ist ein Regisseur, der kaum kanonisiert ist, der wenig besprochen wird, der nur selten diese großen Retrospektiven bekommt. Ich denke, das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Er steht immer so ganz merkwürdig zwischen den Stühlen, zwischen Genre und Arthouse. Das polnische Kino ist nur in einzelnen Fällen irgendwie bei der internationalen Cinephilie besonders angesehen oder wird viel wahrgenommen. Und das ist auch vielleicht jemand, der Einzelfilme hat, die so hektisch sind, dass das Ganze sich so ein bisschen in Stasis verwandelt, dass man danach dann eher so ein bisschen bedröppelt und überrumpelt rausgeht. Also ich fand es auf jeden Fall jetzt auch interessant, die zum ersten Mal so richtig zu entdecken. Ich hatte auch, wie du schon angesprochen hast, wie jeder andere auch Possession gesehen, in meinem Fall irgendwann 2015 und dann irgendwie einzelne Clips und so. Ich war immer mir war immer bewusst, dass dieser Filmemacher noch mehr gemacht hatte, aber so richtig bei mir angekommen ist es nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ich finde ihn irgendwie interessant. Er ist nicht so richtig ein Regisseur, der ganz für sich allein steht, sondern er hat ganz viele so Anknüpfungspunkte. Also ich musste die ganze Zeit an Ken Russell, an Tarkovsky, an Bergman, an Terry Gilliam, an Buñuel, an vielleicht auch an Sion Sono und dessen Gruppen und dessen Hektik denken und so. Aber nur weil der so kleine Schnittmengen mit größeren Künstlern hat, die ist nie groß genug, dass so die Fans von denen sofort zu ihm finden. Also er ist nie das logische nächste Ziel. Und deshalb bin ich froh, dass wir jetzt so ein bisschen Licht auf ihn geben.
Ja, das stimmt. Das ist, jeder Film ist eigentlich wie so eine Bombe, die er einem ins Gesicht schmeißt, finde ich. Und danach sitzt man so da und denkt sich, ja, ich brauche jetzt nicht direkt den nächsten Schuss. Aber das ist natürlich bei den Specials und den Vorbereitungen dann schon so, dass man dann auch in den nächsten Film wieder reingeht. Und ich muss manchmal an diesen Spruch denken, den Memo gesagt hat im Studio Ghibli Special, als wir über Porco Rosso geredet haben. Das kam so irgendwie so aus dem Nichts, sagt Memo auf einmal so, ich glaube, das Schwein fickt gerne. Und an diesen Satz muss ich jetzt wieder denken. Bei Jurowski, wo ich dachte, das ist schon ein richtig dreckiger Typ und ein richtig dreckiges Kino. Und ich fand das irgendwie, also irgendwie kann man sich in diesem Dreck fast reinwaschen, wenn man das Kino jetzt sieht, vor der aktuellen Kinoästhetik, finde ich. Wir hatten in der Sinners-Folge so ein bisschen darüber geredet, was, glaube ich, Clara und Christoph nicht so nachvollziehen konnten, dass ich den Film irgendwie so klinisch und auch so hässlich modern irgendwie finde. Und da hat mich dann Jurowski jetzt doch nochmal so darin bestätigt, dass ich dachte, doch, es geht doch ein anderes Kino. Man kann auch einfach 20 Pferdekadaver auf so einen Hügel schütten und da liegen die Leichen dazwischen und dann dreht sich die Kamera da dreimal rum. Es ist schon möglich, irgendwie absurde Bilder darzustellen und gleichzeitig irgendwie so hypermodern zu wirken. Also ich finde, man hätte irgendwie sich gar nicht gewundert, wenn da Björk irgendwie durch ein Video nochmal läuft und was singt. Oder gut, sie ist jetzt vielleicht auch nicht so modern, aber Björk ja sehr einflussreich für den heutigen Artpop und so. Also ich finde, vieles von dem, was wir sehen, bei manchen von diesen Filmen stand ja sogar auf Wikipedia, den ersten, davon sei Eggers mit Nosferatu total beeinflusst, dass das eine Ästhetik ist, die eigentlich saumodern ist in Teilen. Also zum Beispiel dieser ganze quasi POV-Film On the Silver Globe und so. Aber ich glaube, weil das alles so nebeneinander gestellt ist und weil wir immer diese Doppelungen haben und diese Figuren, die sich wiederholen und auch so es für mich in dieses von mir erfundene Genre Gaukler-Kino auch so reinpasst, wo immer irgendwelche behangenen Leute irgendein Mist reden und sich übereinander kreisen und so. Dadurch ist man natürlich davon auch irgendwie so ein bisschen abgestoßen. Also ich habe das Gefühl, die Dosis wäre ein Jurowski im Jahr eigentlich. Kann man gut gucken und da seine Freunde versammeln und sich das anschauen. Einer im Jahr wäre so die Dosis, aber das ist natürlich nicht unser Job hier. Wir besprechen die jetzt alle. Aber ja, wart ihr auch ein bisschen geplättet jetzt von dem Anschauen, von diesem ganzen Zeug?
Geplättet auf jeden Fall. Ich glaube, also wenn ich so an die Specials zurückdenke, in denen ich zu Gast war, da waren da noch nie gute Laune-Filme vertreten. Insofern hat sich das
eigentlich es wird depressiv, lad Yannick ein.
Ja, ja, das Kind stirbt, jemand bringt seinen Doppelgänger um. Yannick, hast du Lust? Ja.
Ja, insofern war das jetzt nichts Neues. Ich schaue ja viel solche Sachen. Insofern bin ich da ja schon absolut drin. Nee, es war natürlich überfordert. Ich finde diesen Begriff des Gaukler-Kinos ganz spannend. Also war ja das auch immer wieder mit so, ja, sich auf so Mythen rekurriert, so mythische Gestalten, auch so Tricks der Gestalten, die so zwischen den Welten umherwandern. Sind auch immer wieder so konkrete, ja, Schauspielerthemen, Schauspielfragen, Schauspieler, die plötzlich inmitten der Apokalypse auftreten in diesem Wald, die dann auf einmal so zu Verführungsgestalten werden. Es gibt Leute, die man eigentlich gar nicht mit Schauspielern in Verbindung bringen würde, die dann aber auf einmal anfangen, irgendwelche Fragen über Körper und Seele zu formulieren und die dann so ganz kryptisch auch da immer wieder eingeworfen werden. Also das ist ein sehr spannender Begriff in dem Fall und überhaupt dieses, was ich ja schon angedeutet hatte, dieses zwischen allen Welten stehen, das sind immer wieder solche Übergangsräume, die man da sieht, die man gar nicht so genau zuordnen kann meistens, die zwar schon oftmals genau historisch verortet sind, aber die sich dann immer wieder so auflösen, eben weil Schlawski nun mal der große Apokalyptiker ist, in dem alles schon sich im Zerfall befindet und dann eigentlich die Frage im Raum steht, ob es da nochmal so einen Neuanfang geben kann oder nicht.
Er antizipiert auch immer schon so gegenwärtige Mythen, also zum Beispiel in Liebe und Gewalt haben wir am ehesten sowas wie eine Joker-Figur, also so eine Entsprechung von diesem Heath Ledger-Joker oder sowas, der sogar den Film auch mit so einem Banküberfall beginnt und in meine Nächte sind schöner als meine Tage sind schöner als deine Nächte zum Beispiel, ist die Hauptfigur ein Computerprogrammierer, der irgendwie der einflussreichste in ganz Europa ist und das im Jahr 1989. Also ich habe schon das Gefühl, dieses Gefühl von Gegenwärtigkeit, das ist hier klar zu sehen. Also das ist nun wirklich in jederlei Hinsicht, sagen wir, ein Avantgarde-Künstler gewesen. Jemand, der so die Vorhut bildet für bestimmte Themen und Gedanken und Konzepte und gleichzeitig eben mit diesem mythologischen Bezug auch immer zurückverweist auf Primordiales und Urtümliches und so. Das fand ich schon auch eine interessante Doppelbewegung auf jeden Fall.
Mhm. Ja, total. Und in ganz vielen Filmen denkt man sich, ach so, interessant, den Shot habe ich noch mal von wem anders gesehen, irgendwie vor kurzem im Kino oder so. Also ich glaube, Jurowski ist auch so eine gute, so eine Grabbelkiste, in der man sich so Sachen rausziehen kann und sagen kann, ah, den Shot mache ich auch noch mal so irgendwie in meinem Film. Hatte eh niemand gesehen bei ihm. Ich weiß fast gar nichts über ihn, deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass Lukas hoffentlich irgendwas zusammengetragen hat. Lukas, wer ist das denn, Andrzej Jurowski?
Ja, eigentlich müsste ich jetzt den ganzen Vortrag schreien, aber das erspare ich uns mal. die furchtbaren und fragwürdigen Dinge darstellen ist selbst schon ein Instinkt der Macht und Herrlichkeit am Künstler. Er fürchtet sie nicht. Es gibt keine pessimistische Kunst. Die Kunst bejaht, Hiob bejaht. Für Friedrich Nietzsche war noch die biblische Geschichte über den gerechten Mann aus dem Lande Su eine Affirmation des Lebens. In einem Fragment aus dem Frühjahr 1888 erklärt er, der Künstler liebt allmählich die Mittel um ihrer selbst willen, in denen sich der Rauschzustand zu erkennen gibt. Die extreme Freiheit und Pracht der Farben, die Deutlichkeit der Linie, die Nuance des Tons, das Distinkte, wo sonst im Normalen alle Distinktion fehlt, alle distinkten Sachen, alle Nuancen, insofern sie an die extremen Kraftsteigerungen erinnern, welche der Rausch erzeugt, wecken rückwärts dieses Gefühl des Rauschs. Vielleicht erklären sich so die zornigen Ekstasen, die orgiastischen Wutausbrüche, die pessimistischen Rauschzustände des polnischen Filmemachers Andrzej Jurowski. Sein Werk wirkt aus diesem Winkel wie ein Versuch, Nietzsche zu widerlegen, indem es seine Daseinsvollendung des Künstlers mit der Negation der materiellen Welt vereint. Jurowski hat früh in seinem Leben die Schrecken der Schöpfung gesehen und sie erfordern in filmischer Form ins Gesicht gespuckt. Er hat allen Grund zu einem finsteren Menschen- und Weltbild. Bis ich 15 war, musste ich mit Licht schlafen, berichtet Andrzej Jurowski in einem Interview mit dem französischen Fernsehen. Meine jüngere Schwester ist im Krieg erfroren. Alle meine Verwandten, bis auf meine Eltern, sind gestorben. Er beschwört außerdem seine erste Erinnerung herauf. Meine Eltern sind zur Arbeit gegangen. Ich blieb allein zu Hause. Niemand konnte ihnen helfen. Ich war etwa 3 Jahre alt. Ich bin immer auf den Balkon gegangen. Am Ende unserer Straße war eine Böschung. Dahinter war ein Friedhof und ein Park. Die Deutschen haben sich entschieden, dort die Polen zu erschießen. Also blieb ich auf dem Balkon und schaute ihnen zu, wie sie ihre Gräber gruben und sie geknebelt wurden. In seinem Film präsentiert er eine gefallene Welt, nach gnostischer Sicht von einem Demiurgen geschaffen, der die menschliche Existenz mit Leid erfüllt. Die Drehbuchautorin Maria Konwitzka beschreibt ihn als Gnostiker, Frankisten und Katharer, also als Pessimisten, Metaphysiker und Ketzer. Jurowski ist ein heterodoxer Denker, ein Gegenläufer, ein ewig unbefriedigter und unbefriedeter, außerdem ein selbsterklärter Egozentriker. Ich sage ich, vielleicht bin ich deshalb ein Regisseur. In der Welt der Gnosis kann Hiob nur ein Betrogener sein, ein ärmlicher Spielstein, ein Unterpunkt der Theodizee-Frage. Jurowski ist nicht Hiob, er erduldet nicht still. Müsste man sein Kino an einem Geräusch verdichten, wäre es ohne Zweifel ein Schrei, irgendwo zwischen Wut und Verzweiflung. Sein ästhetischer Modus ist die Eskalation, die verzerrende Übersteigung, eine Sammlung emotionaler Explosionen, Melodram zur tausendsten Potenz. Ausbrüche brauchen in diesem Film keinen Anlass, die Nerven liegen immer blank, Paranoia ist nie unangebracht. Er sucht den Exzess, aber stört sich an albernen Journalistenwörter wie bizarr oder hysterisch für sein Kino und bevorzugt eine französische Kritikerprägung, die grob übersetzt übertrieben bedeutet, nämlich Jouafskien. Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger argumentiert, Jurowski beschwört Chaos und Ekstase anstelle von Transzendenz und Reflexion. Und das ist nicht falsch, aber man gewinnt manchmal den Eindruck, dass durch Chaos, Ekstase und vor allem die Liebe zumindest nach Transzendenz gestrebt wird. Jurowskis Kino ist auch ein Kino des Scheiterns, das nicht nur extern immer wieder an der politischen Lage oder an der Logik des Marktes zerschellt ist, sondern auch intern von verlorenen und verlierenden Menschen erzählt, die schlussendlich fast immer den Tod finden oder etwas noch Schlimmeres. Seine Darsteller schreien und gestikulieren, gestikulieren wild, schlagen sich, vollführen Stunts und verausgaben sich. Seine Kamera rotiert, wackelt, rennt, springt, sucht extreme Winkel, Unter- und Draufsichten. Ungewöhnliche Brennweiten verzerren die Sicht, die Kamera läuft neben den Figuren wie ein eigener Darsteller. Von einer Bewegung wird zur nächsten geschnitten, oftmals verziehen sich verschiedene gegenläufige und völlig voneinander unabhängige Prozesse. Stillstand ist der Tod, Bewegungen verdoppelten sich, Menschen verdoppeln sich, überall Doppelgänger. The actors make love to the camera, erklärte er Kritiker Jay Hoberman in einem Telefongespräch. And the camera makes love to them. Die Massenszenen sind also auch dann Orgien, wenn nicht gerade tatsächlich Dutzende von nackten Körpern ein Mosaik formen. Die Eröffnungsszene des Making-of-Films Escape to the Silver Globe zeigt Jaworski hinter der Kamera. Ein Take beginnt, er wirkt angespannt, sein Mund zuckt, er ballt die Hand zur Faust, er keift in die Szene hinein. Plus fort, stärker. Nach dem erlösenden Cut erklärt er, es fehlt deine Überzeugung, stärker, werde wütend, werde wahnsinnig. Ein Schauspieler berichtet später, Jaworski wäre nach einem besonders anstrengenden Take sehr enttäuscht von ihm gewesen, denn er hätte noch aufstehen können. Schauspiel ist für ihn nicht einfach eine Form der Kommunikation oder des persönlichen Ausdrucks, sondern eine Möglichkeit, in Trance zu verfallen und in Zungen zu sprechen. Seine Figuren schreien den Schöpfer und die Schöpfung an, oft im wahrsten Sinne des Wortes. Ob sie dabei Schauspieler, also eine Film- oder Theaterrolle spielen, sind oder sich eines Streits wegen verlieren, spielt dabei keine Rolle. Jaworski erzählt oft von Schauspielern und Schauspieltruppen, ein wenig wie bei Bergman, der ohnehin ein wichtiger Inspirationsquell war. Das Leben und die Kunst drohen dabei immerzu zu verschmelzen. Andrés Kunst und Andrés Leben waren dazu bestimmt, eng miteinander verflochten zu sein, erklärt Schauspieler André Severin. Und Jaworski selbst pflichtet ihm bei. Ich bevorzuge es, mich an etwas zu binden, das ich erlebt habe, und es in Fiktion zu verwandeln, um etwas Neues zu schaffen. Ich denke, dass diese Haltung zu Leben und Kino nobel ist. Als ihn Jay Hoberman 2012 fragt, an welchem Film er gerade arbeitet, antwortet er, an meinem Leben. In der Tat, dieses Leben ist voll mit denselben amorösen Verflechtungen, paranoiden Potentaten, erbarmungslosen Machtsystemen und apokalyptischen Neubeginn wie seine Filme. Andrei Jaworski wird am 22. November 1940 im heute ukrainischen und damals besetzten polnischen Lemberg geboren. Sein Vater Mirosław war Schriftsteller und Diplomat und arbeitete für die UNESCO und als Botschafter Polens im Senegal und in Mali. Die verbleibende Familie zieht in die Tschechoslowakei und als Andrei 5 Jahre alt ist nach Frankreich. Er wird immer ein transkulturelles Phänomen sein, ein Mann zwischen Nationen. Als er im Alter von 17 Jahren im Kino Der Kanal von Andrei Vajda sieht, entschließt er nicht nur Filmemacher zu werden, sondern das Handwerk als Assistenten dieses Regisseurs zu erlernen und, gesagt getan, er wirbt am Institut des Études Cinématographiques ein Diplom als Schnittmeister, schreibt eine Abschlussarbeit über Vajdas Kanal und beginnt mit Samson von 1961 für ihn zu arbeiten. Er lernt viel. Vajda wird sein Mentor, der ihn lange begleitet. Aber auch etwa der junge Theaterregisseur Jerzy Grotowski mit seinen experimentellen, körperbetonten Stücken inspiriert ihn stark. Für Grotowski macht man Theater, um die Barrieren niederzureißen, die uns umgeben und uns von den Hemmungen zu befreien, die uns zurückhalten, von den Lügen über uns selbst, die wir täglich für uns und für andere erschaffen, um die Begrenzung zu zerstören, die durch unsere Unwissenheit oder unsere Mangel an Mut entstehen. Im Anschluss studiert Jaworski zuerst Politikwissenschaft in Paris, dann Philosophie in Warschau und an der Sorbonne. 1968 schreibt er seinen potenziellen Debütroman Kino, der jedoch der kommunistischen Zensur zum Opfer fällt. Außerdem arbeitet er als Filmkritiker für das polnische Filmmagazin Film. Nach Kurzfilm für das Fernsehen entsteht 1971 sein Langfilmdebüt, Der dritte Teil der Nacht. Ein düsterer psychologischer Thriller basierend auf den Kriegserfahrungen seines Vaters. In seiner Heimat wird der frankophone Kosmopolit als Paradiesvogel wahrgenommen und beschäftigt nach seiner Heirat mit der Schauspielerin Margosata Brauneck auch die Klatschpresse. Sein zweiter Film, der düstere Historienhorror Der Teufel, stößt auf besonders große politische Ablehnung und wird von der kommunistischen Partei verboten. In vielen Texten heißt es, Jaworski wäre anschließend nach Frankreich gegangen. Er selbst erzählt eine ungleich dramatischere Geschichte von einem Treffen mit einem jungen Mann, der sich ihm als Leutnant Roman vorstellt und ihm unter dem Tisch ein Reisepass zugeschoben haben soll und ihm nahelegte, innerhalb von 24 Stunden das Land zu verlassen. In Frankreich wird er als Rebell empfangen. Für seinen dritten Spielfilm Nachtblende kann er mit gefragten Stars wie Romy Schneider, Fabio Testi und mit Klaus Kinski zusammenarbeiten. Der Film wird ein derart großer finanzieller Erfolg, dass Polen ihm bald das Angebot zur Rückkehr machen sollte. Er willigt nach langem Nachdenken ein, um ein Traumprojekt zu verwirklichen. Während also Polen unter der Regierung von Edward Gierek im Hunger und Armut versinkt, werden gewaltige Summen für ein einzigartiges Science-Fiction-Projekt ausgegeben. Der Silberne Planet basiert auf der einflussreichen Mondtrilogie seines Großonkels Jerzy Żuławski. Es wird sein Apocalypse Now, sein Heaven's Gate. Nach fast 600 nervenaufreibenden Drehtagen wird das Projekt als Machtdemonstration des neuen Vizekultusminister Janusz Wilhelmi beendet. Bereits zum zweiten Mal hatten seine Heimat und der Kommunismus Żuławski verraten. Seine Ehe geht zu Bruch, er wird Polen für 10 Jahre nicht besuchen. Wilhelmi wird später bei einem Flugzeugabsturz sterben, laut Żuławski durch den Einfluss einer Jacke, die ihm ein malischer Schaman anvertraut hatte. Der nächste Film entsteht unter dem Eindruck der gescheiterten Ehe mit französischem Geld in West-Berlin. Die kafkaeske Trennungsgeschichte Possession von 1998 ist heute sein mit Abstand populärster Film. Nach der Cannes-Premiere wird der Film diesmal im Westen zum Streitobjekt und erscheint in vielen Ländern nur gekürzt. Oder sogar gar nicht. In den 80er Jahren erscheinen noch Die öffentliche Frau, lose basierend auf Dostojewskis Dämonen, Liebe und Gewalt mit seiner von da an langjährigen Partnerin Sophie Marceau, diesmal basierend auf Dostojewskis Der Idiot. Literaturadaptionen werden immer wichtigerer als Teil seines Werks. In dieser Zeit prägt ihn auch das Cinéma du Look und die immer angelegte Bedeutung des Erotischen in seinen Filmen nimmt immer weiter zu. 1989 erscheinen Das Wort verspielte, Meine Nächte sind schöner als deine Tage und die Opernadaption Boris Godunow. Bis zu seinem Tod im Jahr 2016 erscheinen noch 4 Filme. 91 Blue Note über die Beziehung zwischen Frédéric Chopin und der Schriftstellerin Georges Sand. Samanka, seine Vision von Der letzte Tango in Paris, wird 1996 der einzige seiner Filme sein, den Żuławski im mittlerweile demokratischen Polen dreht. An mancher Stelle wird das erotische Drama als seine filmische Rache an Polen gewertet. Die Treue der Frauen von 2000 erzählt wie so oft in seiner Karriere die Geschichte von einer Frau zwischen 2 Männern. Liebe ist bei Żuławski in der Regel dreieckig und voll von Konflikten. Schon sein erster Kurzfilm Pavoncello von 1967 handelt von der Untreue einer jungen Frau gegenüber ihrem alternden Ehemann. Kurz nach Die Treue der Frauen endet seine Beziehung zu Sophie Marceau. Er wird 2 Memoiren darüber schreiben, wie diese Beziehung zu Bruch geht. Wenige Jahre später schafft er es ein letztes Mal mit seiner Verlobung mit der 44 Jahre jüngeren Schauspielerin Veronika Rosati in die Klatschzeitschriften. Wiederum wenige Jahre später wird sie ihn erfolgreich wegen einer Romanfigur verklagen, in der er sie sich wiedererkennt. Denn in dieser späten Phase seines Lebens schreibt er vor allen Dingen Romane. Ab 1991 erscheinen mehr als ein Dutzend Bücher, von denen keins ins Deutsche übersetzt wurde. Żuławski ist ein wenig aus der Mode gekommen. Nach seinem letzten Film Kosmos im Jahr 2015 stirbt er am 17. Februar 2016 in Warschau im Alter von 75 Jahren an Krebs. Die Nachrufe sind knapp, sachlich, ambivalent. Żuławski ist kein Vergessener, aber einer, der so oft an den Rand gedrängt wurde, dass er bereitwillig als Marginalie lebte. In den USA schafft es nur Possession offiziell in die Kinos. In Interviews schimpft er auf Cannes, das Gegenwartskino und das Publikum. Żuławskis Beziehungen scheitern allesamt. Die Liebe der Figuren in seinen Filmen imitieren diese Wirklichkeit. Und doch, l'important c'est d'aimer, wie Nachtblende im Original heißt. Das Wichtigste ist zu lieben. Ein Kurzfilm von 1969 nennt er Gesang einer triumphierenden Liebe. Wenn es etwas gibt, das nicht sofort vom Schatten der Welt verschluckt wird, dann das Unerklärliche, was zwischen Liebenden geschieht. Die Liebe ist bei Żuławski das letzte Gefecht, ein Cri de cœur, ein Abgrund, der uns den Wind, der beim Sturz an unseren Körpern reißt, als erfrischende Brise erleben lässt. Aber sie ist nie genug. Sie kann die Welt nicht retten, die Apokalypse nicht vereiteln, die Wunden nicht heilen, den Tod nicht stoppen oder sogar umkehren. Aus Vereinten werden irgendwann Versehrte. Die nietzscheanischen Rauschzustände der Kunst sind wie Liebe, sie wirbeln den Menschen umher, aber bei Żuławski bekommen diese irren Bewegungen irgendwann zum Erliegen. Ihre temporäre Kraft kratzt nur an der Oberfläche, sie sind eine quälende Hoffnung, Pandoras schlimmste Strafe. Nietzsche schreibt, es gibt keine pessimistische Kunst, die Kunst bejaht, Hiob bejaht und vielleicht bejaht Hiob ja wirklich, aber Żuławski verneint.
Vielen Dank für diese Vorstellung. Ja, wir werden uns jetzt mit seinen Filmen beschäftigen. Yannick, gibt's noch was du uns mitgeben willst auf diesen Weg durch Żuławskis Werk?
Also ich würde den Regisseur schon zusammenfassen. Es ist selten, dass jemand so eine produktive Verunsicherung hervorruft. Umgangssprachlich würde ich sagen, ich habe wenig verstanden von diesen Filmen.
Ein Aspekt, den ich auch da betonen würde, den ich aber nicht so ganz unterbringen konnte, ich glaube, er ist manchmal auch ganz bewusst jemand, der das Opake sucht, der auch irgendwie trollen will, der den Schalk im Nacken hat. Also, wenn er in seinem letzten Bild in seinem letzten Film, Gombrowicz heißt der Film, der Autor so, adaptiert, dessen ganzes Werk auch davon handelt, dass Menschen ja sowieso Sinnzusammenhänge herstellen, dass der Mensch zur Mustererkennung neigt, und dann endet das eine Buch, Kosmos, genau wie die Karriere von Żuławski endet, nämlich mit dem Satz: Zum Abendessen hatten wir Hühnchen mit Bechamelsoße. Dann merkt man, manchmal ist genau dieses Sinn nicht finden können, das Spiel mit der Suche nach Sinn, auch ein wichtiger Teil seiner Werke. Also ich glaube, so ganz verstehen sollen wir auch nicht alles. Aber ich würde sofort mich bei Yannick anschließen. Ich weiß nicht, ob er das so erlebt hat, aber ich fand das oft auch ein bisschen frustrierend. Manchmal hat man auch das Gefühl, die Figuren reden alle wie Leute, die beim Poetry Slam verlieren wollen.
Ja, das es wirkt halt so ein bisschen, wie kann man das sagen, so One-Trick-Pony-artig so manchmal so ein bisschen bei Żuławski, indem wir so, wenn wir mehr und mehr Filme sehen, merken, okay, jetzt gibt's wieder das Doppelgänger-Motiv, jetzt gibt's wieder das Inzest-Motiv, jetzt wird wieder jemand abgeschlachtet, jetzt gibt's wieder ein blutiges Baby, das da irgendwo liebt, jetzt gibt's wieder die Eifersucht, jetzt hält wieder jemand eine kurze Predigt darüber, was Gott sich denn denken kann zu diesem ganzen Leid, was wir auf dem Weg sehen. Die Filme fangen oft an, also diese fünf, die ich jetzt gesehen habe, damit, dass wir so einen Anker in der Realität haben. Also wir haben etwas, das es tatsächlich irgendwie gab, entweder ein historisches Ereignis oder vielleicht kann man das nicht historisches Ereignis nennen, aber Ereignis aus der Realität, als Żuławski sich von seiner Frau trennt oder sie sich von ihm. Und dann spinnen die in so, ich würde sagen, eigentlich die Form der Filme ist eigentlich so diese Death Spiral, so die Todeszentrale, Spirale. Das ist so das, was ich bei ihm immer so sehe. Und dann am Ende fangen die sich dann manchmal kurz wieder. Also dann ist es so, dass auf einmal dann rauskommt bei The Devil zum Beispiel, ist das nicht doch ein Regierungsbeamter? Ist das vielleicht gar nicht der Teufel so? Also dann, oder dann kommen bei Possession, kommen auf einmal diese anderen Agenten wieder rein, ja, die den ganzen Film quasi so ein bisschen weg waren eigentlich. Dann merkt man kurz, Moment mal. Also dann wacht man im Film quasi schon wieder auf aus diesem Traum. Und das ist quasi, es wird von ihm natürlich verstellt, dass man diese klare Form erkennt, dadurch, dass die Filme so vollgeschissen sind mit Figuren und Monologen und Zerrbildern so, dass es manchmal so, wenn man die in der Masse schaut, so ein bisschen wiederum eindimensional eigentlich wirkt. Das ist so das Faszinierende, glaube ich, wenn man sich mit diesem Werk beschäftigt. Deswegen glaube ich, das würde sich auch voll eignen, einen einzigen Film 2 Stunden lang zu besprechen und nur so zu überlegen, wie kann man da welche Beziehungen sehen. Das werden wir jetzt nicht machen können, aber ich hatte genau das gleiche Gefühl. Also das ist auch etwas. Ich finde, die fangen immer an und man denkt sich, das ist ja der absolute Oberhammer. Ich habe übelst Bock, diesen Film jetzt zu sehen. Wie ist denn hier die Kameraarbeit? Was ist das denn für eine geile Figur? Was ist das denn für ein widerlicher Shot, den wir da sehen? Und dann irgendwann so in der Mitte, in diesem Reigen, der sich da die ganze Zeit so abspielt, denkt man so, irgendwie. Und dann am Ende wird es wieder so ein bisschen zusammengezogen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das frustrierende Gefühl, das man mit ihm auf jeden Fall hat, ja.
Es ist eins von Erschöpfung und Ermüdung, oder? Das scheint mir schon auch so ganz stark im Mittelpunkt zu stehen, dieses Gefühl, dass man irgendwann, wie du schon beschreibst, so den Bezug dazu verliert. Und ich muss auch sagen, ich habe ja schon auch oft versucht, so diese dichte Anspielungswelt so ein bisschen für mich zu entzerren und überlegen, okay, warum geht's da jetzt um Balzac? Also warum heißt die eine Figur in der dritte Teil der Nacht da jetzt Rosenkranz? Also warum ist da dieser Shakespeare-Bezug? Es ist ja allgemein dauernd irgendwie, ist The Tempest oder King Lear irgendwie nochmal im Raum? Und ich muss sagen, es hat nie so richtig funktioniert. Und 2 Themen, die wir noch nicht so gesprochen haben, die in den 80er- und 90er-Filmen so stark sind. Also er hat da so eine ganz starke Medien- und Fotografiekritik oder eine Filmkritik. Und er hat so eine ganz starke Orientierung an so Voyeurismus und Bespitzeln und so eine Erotik des gegenseitigen Betrachtens, die er so mit anderen polnischen Filmemachern wie so Polanski, Borowczyk und Skolimowski irgendwie gemeinsam hat. Aber also ich weiß, es ist angestrebt, aber ich sitze am Ende dann halt so vor diesen Wollknäueln und bin die ganze Zeit mit Entzerren beschäftigt und bin davon auch ein bisschen genervt, weil es nie zu irgendwas führt.
Ja, ich schalte da immer so ein bisschen auf Durchzug, muss ich sagen. Da habe ich mich sehr oft dabei ertappt. Also am Anfang versucht man dann immer noch so diese Bilder und diese Referenzen einzeln zu entschlüsseln, aber dann irgendwann gebe ich das auch auf. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Also man kann sich auch einfach von diesen Filmen, von diesen Todesspiralen, wie Christian das beschrieben hat, einfach mitreißen lassen. Und das ist trotzdem irgendwie ein sehr anregendes Seherlebnis. Was ich so irritierend finde, ist auch, dass er sich einerseits in diesen labyrinthischen Strukturen, in all diesen Sinnbildern verliert, auch in Bildern, die manchmal gar nicht so auf so eine Entschlüsselungsebene abziehen, sondern die einfach so sehr affirmativ wirken. wirken wollen, die auch mit einer Reizüberflutung vielleicht manchmal arbeiten. Und dann gibt es aber zwischendrin immer wieder so Dialoge und Monologe, wo man dann auf einmal das Gefühl hat, man hört gerade bei irgendeiner, weiß nicht, irgendeiner populistischen Rede zu, oder da wird jetzt so ganz plakativ so ein Statement irgendwie ausformuliert. So ganz platt wird einem das so ins Gesicht gerufen. Und das, wie das dann mit diesem Rest, mit diesem kryptischen Rest, der da sonst ringsherum strukturiert ist, in Dialog tritt, das finde ich so eigentlich das Irritierende daran die meiste Zeit.
Es ist ein Regisseur von Szenen, nicht einer von Filmen unbedingt. Also ich schaue Nachtblende und mir bleibt zum Beispiel, dass Klaus Kinski eine schlechte Theaterkritik bekommt, sie in einem Typen, in einem Restaurant einen Typen niederschlägt und dann mit dessen beiden Frauen abhaut irgendwie. Oder mir bleibt halt die Szene, wenn sie am Anfang von Liebe und Gewalt eine Bank stürmen in Goofy-Masken und sich vorher mit Kniebeugen aufwärmen und dann irgendwie danach ein Café stürmen. Aber ich kann dann manchmal gar nicht mehr die Szenen dem einzelnen Film zuweisen oder so, sondern mir bleiben bestimmte Bewegungen. Also bei Possession, das fand ich ganz interessant beschrieben von Yannick, wenn man den 10 Jahre später schaut, ist es, als sieht man ihn zum ersten Mal, weil da ist keine Struktur und Ordnung. Aber man hat zum Beispiel diese Szene in der Unterführung mit Isabel Adjani natürlich noch im Kopf. Man weiß, was sie da mit ihren Kücheneinkäufen und mit Blut und Spucke und Kotze und Zorn irgendwie macht. Und das bleibt hängen. Also ich glaube, das ist ein Regisseur von Moment. Und die Ganzheitlichkeit ist auch oft gar nicht so sehr gewollt. Aber wie gesagt, das löst bei uns, glaube ich, allen Ambivalenz auf. Und ich finde, es ist nicht so einfach, sich so richtig wertend mit Daumen hoch, Daumen runter immer zu ihm zu verhalten halt.
Das macht ihn aber auch so spannend. Also wenn ich zurückdenke, wenn wir über Yorgos Lanthimos oder so gesprochen haben, dann hatten wir ja da auch schon eher den Eindruck, dass das Filme sind, die sich nach dem ersten oder spätestens zweiten Mal sehr erschöpfen, die halt sehr stark auf so gewisse Versuchsanordnungen konzentriert sind, auch auf gewisse Haltungen, die da zum Ausdruck gebracht werden, bestimmte Ambivalenzerfahrungen, die aber sehr, also sehr transparent gemacht sind eigentlich von Anfang an, während man hier halt wirklich den Eindruck hat, dass man sich das immer wieder neu aneignen muss. Also deswegen finde ich, das ist dann doch das Interessante eben allein, was man an dem Wiedersehen von Possession sehen kann, dass das, also die werden nicht langweilig, habe ich den Eindruck, wenn man die wieder sieht, sondern man muss sich halt immer wieder neu in dieses Labyrinth reinbegeben, immer wieder einen neuen Ausweg suchen, dann tut sich hier und da vielleicht noch ein neuer Gang auf, also das finde ich schon bemerkenswert an dem.
Ja, ich finde auch, er ist nicht so ein, ne, andere Regisseure sind so Chirurgen vielleicht, die so ganz bestimmte Schnitte setzen und so zeigen irgendwie, ah ja, hier, jetzt auf diese Szene ist alles hingelaufen und Jaworski ist halt so ein Schlachter einfach, ne, da gibt's einfach, wenn einem nichts mehr einfällt, dann wird jemand abgeschossen, umgebracht oder dann kommen die Tentakel aus.
In der Herzchirurgie.
Und das finde ich irgendwie, also ich frage mich das immer so gerade bei diesen ganzen, also ich habe das Gefühl, wir werden ja auch vollgeballert mit diesen A24-mäßigen Horrorfilm-Trailern gerade irgendwie so. Ich habe das Gefühl, es gibt gerade nur noch das. Es droppt irgendein Trailer, Leute gehen in ein komisches Haus, da ist ein Schauspieler, den man kennt, dann weiß man nicht so genau, irgendwas Komisches ist hier und ich kann gar nicht mehr unterscheiden, ist das Blumhouse, ist das A24? Es scheint irgendwie nur noch eine Art Film gerade so zu geben, finde ich. Und da, das finde ich hier bei Jaworski irgendwie so anders. Also ich habe immer so ein Problem, merke ich in letzter Zeit mit dem Horrorkino, weil ich immer so das Gefühl habe, es will einen so ganz klar so Blockbuster-mäßig halt so bei der Stange halten die ganze Zeit. Nicht unbedingt in dieser Jumpscare-Art, aber so durch diesen Aufbau, dann ist ein bisschen Gesellschaftskritik drin, dann haben wir, ne, so ein paar coole Songs oder sowas, fertig ist der neue Art-Horror-Film. Und das habe ich bei Jaworski überhaupt nicht so das Gefühl. Das finde ich irgendwie richtig stark.
Ja, er will nicht gefallen. Er hat ja auch immer wieder so Sätze gesagt, wie irgendwie das Publikum weiß selbst nicht, was es will. Und das merkt man diesen Film auch auf. Also die sind nicht mit dem Rücken zum Publikum, sondern das Publikum steht immer auch so ein bisschen im Fadenkreuz bei ihm, habe ich das Gefühl.
Ja, im Fadenkreuz steht natürlich auch, wer Katz nicht finanziell unterstützt, der sollte sich sputen und eine Mitgliedschaft abschließen auf steadyhq.com/katz, dann könnt ihr nämlich das ganze Special hören, denn das war ja hier bisher nur der Teaser, der vor der Paywall ist, genau, macht das sehr, sehr gerne und ich würde sagen, wir gehen mal rein in die Filme.